Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute in der Sendung Die dunklen Seiten der argentinischen Geschichte. Mariana Enriquez' Familiensaga Unser Teil der Nacht. Außerdem Bekenntnisse eines Betrügers, der Debütroman des englisch-indischen Autors Rahul Rainer. Und eine Neuübersetzung des Antikriegsromans Slaughterhouse 5, Schlachthof 5 von Kurt Vonnegut. Ich habe mit dem Übersetzer Gregor Henz darüber gesprochen. Im Studio ist heute Nora Karches. Unser Teil der Nacht schreibt sich mühelos in die Tradition großer lateinamerikanischer Romane wie Rayuela, 100 Jahre Einsamkeit oder 2666 ein. So lautete das Urteil der Jury des Premio Heralde, des renommiertesten Preises für spanischsprachige Literatur. In Unser Teil der Nacht erzählt die Argentinierin Mariana Enriquez eine düstere Familiensaga. Sie erzählt von 50 Jahren argentinischer Geschichte im Schatten der Diktatur. Kehrt der magische Realismus zurück in die zeitgenössische Literatur, fragt sich unser Rezensent Hans von Trotha.
Wir fahren.
Viel mehr Orientierung gibt Marina Enriquez nicht. Weder einem Sohn, der sich mit seinem Vater auf einen mysteriösen Roadtrip quer durch Argentinien begibt, noch anderen Romanfiguren, die versuchen zu verstehen, wie ihnen geschieht. Noch uns, den Leserinnen und Lesern. Wer versucht, durch diese 820 Seiten zu kommen, wie durch eine klassische Erzählung, die sich chronologisch entblättert, oder durch einen Entwicklungsroman, an dessen Anfang Geheimnisse stehen, die am Ende aufgelöst sind, wird auf der Strecke bleiben. Dieses Buch verlangt, dass man sich ihm ausliefert. Und das ist viel verlangt.
Das Geschehnis war das Ergebnis eines Spiels gewesen, das sich in etwas Unheimliches verkehrt hatte.
Mit diesem Satz, mit dem einmal eine Szene aufgelöst wird, ist nicht nur die Dramatik einer konkreten Situation umrissen, sondern ein Erzählgestus, der sich eins ums andere Mal wiederholt. Dabei bekommen wir es mit Visionen, Gespenstern, Geheimnissen und Ritualen zu tun, mit schwarzer Magie, Tod und Teufel, mit Vergewaltigungen, Verstümmelungen, Folter, seltsamen Narben, abgeschnittenen Gliedmaßen, Entführungen, Massengräbern. Und man hoffe nicht, die dunklen Mächte, die hier am Werk sind, würden vor Kindern Halt machen. Das Martyrium, die Versehrtheit, das Gezeichnetsein, das ist der Normalzustand, an den wir uns beim Lesen gewöhnen sollen. Gleichzeitig ist es eine Welt, in der alles vorherbestimmt zu sein scheint, unter Kontrolle, gelenkt, aber zu keinem erkennbaren Zweck. Die ersten Worte lauten:
So viel Licht an diesem Morgen und ein klarer Himmel.
Das Thema scheint also klar, Aufklärung. Dann wird aber vor allem die Dunkelheit ausgelotet, gegen die die Aufklärung keine Chance zu haben scheint. Stattdessen schwarze Romantik. Nicht von ungefähr werden immer wieder romantische Dichter zitiert, Blake etwa oder Keats. Wie eine höhnische Replik auf die Eingangssentenz klingt der kurz vor Schluss hingeworfene Satz:
Draußen strahlte die Sonne unwissend und dumm.
Überhaupt überrascht Marina Enriquez' Erzählen immer wieder mit einer lapidaren Eile, fast schon Gehetztheit. Dann wieder gelingen ihr Szenen von großer, dann meist unheimlicher, poetischer Dichte. Die Erzählperspektive wechselt, das erschwert die Orientierung. So erzeugt die Autorin bei uns einen Zustand, in den ihre Personage von einem ominösen Orden versetzt wird, alles im Dienst der Dunkelheit. Enriquez' Erzählen kennt keine Grenzen, auch nicht die zu Kitsch, Horror, Splatter oder Fantasy. Ganz gleich, wie abstrus das Geschehen ist oder die Fantasie, die sie ausmalt, Enriquez will uns nicht entwischen lassen. Sie will, dass wir dabei bleiben, ihr glauben, dass wir sehen, was ihre Figuren sehen, akzeptieren, wie sie fühlen, wenn sie überhaupt noch fühlen. Sie will uns immer tiefer hineinziehen in die Finsternis, der sie sich beim Schreiben ausgesetzt hat und der ihre Figuren ausgesetzt zu bleiben scheinen. Trotz aller Rettungsversuche. Der eingangs erwähnte Sohn, dessen Reise durch Argentinien gemeinsam mit dem Vater einen zentralen Handlungsstrang des Romans bildet, schafft es am Ende womöglich doch. Meistens versteht er nicht, was ihm widerfährt. Er versteht auch nicht, wenn der Vater ihm etwas antut oder erklärt. Beides kommt vor.
Bestimmt war es eine Art Metapher,
sagt er da einmal zu sich selbst. Das Spiel mit Metaphern ist ein zentrales Element in Enriquez' Erzählen. Sei es, dass wir Szenen für metaphorische Bilder halten, die sich dann doch als reale Ereignisse erweisen sollen, oder sei es umgekehrt, dass vermeintlich Erlebtes sich metaphorisch auflöst. Eine der vielleicht zentralen Metaphern der deutschen Romantik wird zum Beispiel auf gruselige Weise konkret inszeniert. Heinrich von Kleists Ausspruch, das Erleben der Unendlichkeit sei, als seien einem die Augenlider weggeschnitten.
Er wusste, dass dieser Karton nichts Gutes enthalten konnte. Seine Finger in dem Karton berührten etwas, das er für getrocknete Insekten hielt. Er betrachtete näher, was auf seiner Hand lag. Es waren Haare, ja, Wimpern. Er hatte getrocknete Augenlider mit Wimpern dran auf der Handfläche liegen. Der ganze Karton war voller Augenlider. Er ließ die abgeschnittenen Augenlider fallen und übergab sich vor dem Fernseher. Es spritzte ein wenig gegen die Beine seines Vaters.
Argentinien wird im Verlauf des Romans nicht nur geografisch durchmessen, sondern auch historisch, zumindest die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, einschließlich Putsch und Militärdiktatur.
Die Verbrechen der Diktatur waren äußerst nützlich für den Orden. Sie sorgten für Körper, für Alibis und für Ströme von Schmerz und Angst. Empfindungen, die Manipulationen vereinfachten.
Literaturhistorisch ist dies in Südamerika die große Zeit des sogenannten magischen Realismus. Eine Literatur, die zwischen Fantasie und Erlebtem oszilliert, geprägt von den Diktaturerfahrungen des Kontinents und den Verletzungen, die diese den Menschen und den Gesellschaften zugefügt haben. Marina Enriquez traut sich etwas. Sie versucht, unmittelbar daran anzuknüpfen, überführt eine große erzählerische Tradition des 20. mit Wucht und Intensität, aber auch mit fast schon naiver Unerschrockenheit in die Erzählkultur des 21. Jahrhunderts. Mit Sicherheit liest sich dieses wuchtige Experiment vor Ort, in der Sprache und in der Gesellschaft, in denen es stattfindet, anders als im Transfer der Übersetzung. Die Fallhöhe ist von Anfang an und bleibt bis zum Schluss beträchtlich. Nicht alle Gefahren, die das birgt, hat die Autorin umschifft. So zahlt man beim Lesen durchaus einen Preis für jene Momente, Passagen und Bilder, die nicht nur verstören, sondern darüber hinaus beeindrucken und bleiben.
Hans von Trotha über Mariana Enriquez' Roman Unser Teil der Nacht. Aus dem Spanischen übersetzt von Inka Marter und Silke Klemann. Der Roman liegt vor bei Tropen und 832 Seiten kosten 28 Euro. Indien rühmt sich, die größte Demokratie der Welt zu sein. Aber nicht erst, nachdem Narendra Modi als Regierungschef seine hindu-nationalistische Agenda vorantreibt, ist es um die Rechtsstaatlichkeit schlecht bestellt. Um Korruption und die Schere zwischen Arm und Reich geht es auch in Rachul Rainers erstem Roman Bekenntnisse eines Betrügers. Julia Schröder weiß, ob die Kombination aus Gesellschaftssatire und Bollywood funktioniert.
Der indische Subkontinent hat vor bald 60 Jahren Vikas Swarup hervorgebracht, den Verfasser eines abenteuerlichen Aufstiegsromans, dessen Verfilmung Slumdog Millionär 8 Oscars kassiert hat. Dass nun im Debütroman des halb so alten Rahul Raina das Stichwort Slumdog Millionär fällt, ist kein Zufall. Wie Swarup erzählt auch sein Landsmann Raina in den Bekenntnissen eines Betrügers von einem jungen Mann, der von ganz unten kommt, über erstaunliches Wissen verfügt und es in der Welt der Fernsehquizshows nach ziemlich weit oben schafft, jedenfalls vorübergehend. Aber Raina will seine Referenz deutlich toppen. Seine Geschichte setzt auf noch schärfere Wendungen, der Stil seiner Satire ist weniger vom Schelmenroman inspiriert als vom Hardboiled-Genre und seine Gesellschaftskritik kommt besonders abgebrüht daher.
Mein Indien riecht nach Scheiße. Es riecht wie etwas Ekliges, Verdorbenes, aus all den Träumen, die geronnen und verklumpt sind wie ranziger Panier. Es riecht, als hätten sich die Bewohner mit Cannabis, Alkohol und Weihrauch betäubt und würden nur existieren, um Mais, Reis und Weizen in Babys und Scheiße zu verwandeln. Man trinkt, man spielt, man schaut Cricket und verwettet Geld, das man nicht hat. Man lyncht Muslime, man schlägt seine Kinder.
Der Ich-Erzähler, ein Mitzwanziger namens Ramesh, ist bereits mit einigen Wassern aus den Rinnensteinen von Delhi gewaschen, als er die große Chance nutzt, die sich ihm bietet. Aufgewachsen als mutterloser Sohn eines gewalttätigen Teeverkäufers, von einer warmherzigen französischen Nonne mit Schulbildung versehen, hat er sich auf Prüfungsbetrug verlegt. Glaubt man den Bekenntnissen eines Betrügers, ist das ein verbreitetes Geschäftsmodell, bei dem arme, aber intelligente Spezialisten für schnelles Lernen anstelle weniger begabter und weniger fleißiger Söhne reicher Eltern die zentralen Schulabschlussprüfungen absolvieren, die All Indias. Ramesh tritt an für Rudrash, genannt Rudi, und beschert dem faulen 18-Jährigen einen Abschluss als Bester der Nation. Für Rudi, eigentlich ebenso schüchtern wie dicklich, ist dies der Startschuss zu einer atemraubenden Karriere als Quizshow-Moderator und Werbeikone. Und Ramesh wird sein Manager. Für ein paar Monate führen die beiden ein tolles, ein allzu tolles Leben. Aber dann macht Rudi einen Fehler. In der Folge werden die zwei entführt, eine irre Serie diverser Kidnappings beginnt, bei denen sie zunächst Opfer, dann Täter und im Grunde immer beides sind. Fiese Chefs, fiese Millionäre, fiese Totschläger und fiese Politiker haben ihre Auftritte. Auch zwei attraktive Frauen spielen wichtige Rollen. Die Handlung ist etwa so nachvollziehbar und logisch wie die einer durchschnittlichen Bollywood-Komödie. Der Roman endet aber nicht mit Tanz, Gesang und leidenschaftlicher Kussszene, sondern damit, dass der zum Sündenbock für alles gemachte Ich-Erzähler Ramesh nach der Entlassung aus dem Gefängnis nach Texas auswandert. Rahul Raina nutzt jede Gelegenheit, die Verhältnisse in seinem Heimatland zu geißeln, das sich selbst als größte Demokratie der Erde rühmt. Korruption und Staatsversagen führt er geradezu lustvoll vor. Die Ungerechtigkeit und die Gewalt, die hysterische Bereitschaft der Massen, sich von Fake News zum Aufruhr anstacheln zu lassen. Aber der Autor, der in Delhi und Oxford lebt, blickt ebenso kritisch auf den Westen, für den seine Landsleute inbrünstige Hassliebe empfinden. So auch sein Held Ramesh, der sich sämtliche US-amerikanischen Sitcoms der 90er reingezogen hat, um westliche Witze und Anspielungen zu verstehen.
Ist es das Einzige, was den Westen noch zusammenhält? Wenn die letzten Erinnerungen an Friends verblasst sind, werden sie dann übereinander herfallen und endlich den Bürgerkrieg austragen, nachdem sie schon lange gieren?
Der zynische Scharfblick des jungen Ich-Erzählers, unter dessen abgebrühter Schale ein weiches Herz pocht, ist so ziemlich das Überzeugendste an Rahul Rainas Debüt. Gerade in den etwas selbstgefällig servierten Erzählerkommentaren zur Gesamtsituation in Ost und West rennt der Autor jedoch viele offene Türen ein, jedenfalls bei denen in der Leserschaft, die gelegentlich den Politikteil einer Tageszeitung aufschlagen. Das sattsam Bekannte in wortreichen Variationen zu wiederholen, tut der satirischen Absicht aufs Ganze gesehen nicht gut. All die Aus- und Einbrüche, die sinistren Drohungen unter Kleinkriminellen und die Macho-Sprüche von Möchtegerns, die sentimentalen Erinnerungen und die vom Dauerstau in Delhi ausgebremsten Verfolgungsjagden, das könnte häufig trockener, lässiger, überraschender daherkommen. Dennoch, an vielen Stellen machen die Bekenntnisse eines Betrügers viel Spaß. Und Blödsinn ist vielleicht kein allzu subtiles, aber immerhin zulässiges Mittel, um vor Augen zu führen, was alles faul ist in der Republic of India.
Julia Schröder über Rahul Raina, Bekenntnisse eines Betrügers. Aus dem Englischen von Alexander Wagner im Verlag Kain und Aber. 400 Seiten gibt es in der Buchhandlung für 25 Euro. Slaughterhouse 5, in deutscher Übersetzung Schlachthof 5, ist einer der großen Romane der US-amerikanischen Antikriegsliteratur. Der Titel Schlachthof 5, der verweist auf einen Schlachthof in Dresden, in dessen Keller der Autor Kurt Vonnegut den Luftangriff der Alliierten überlebt hat. Erstmals veröffentlicht wurde Slaughterhouse 5 im Jahr 1969. Schon ein Jahr später, 1970, erschien die deutsche Übersetzung in der BRD. Slaughterhouse 5 erzählt von Billy Pilgrim, der, da ist er beinahe noch ein Kind, in den Zweiten Weltkrieg geschickt wird und durch Zeit und Raum reist. Wie Kurt Vonnegut gerät Billy Pilgrim in deutsche Kriegsgefangenschaft. Mit dem Schriftsteller und Übersetzer Gregor Henz habe ich über den Roman gesprochen und ihn als erstes gefragt, wann haben Sie Slaughterhouse 5 zum ersten Mal gelesen?
Ich denke, das muss so in meinen 20ern gewesen sein, also vor 30 Jahren. In so einem Rausch des Lesens. Viele andere Romane, die man so liest, die verschwinden dann irgendwie wieder. Aber dieser Roman ist so außerordentlich, dass es ist immer im Kopf geblieben. Ich habe dann irgendwann Kurt Vonnegut auch mal kurz kennengelernt an der amerikanischen Universität, an der ich gelehrt habe, hat dort einen Vortrag gehalten. Das war eine großartige Erfahrung. Und da ist das dann alles auch wieder, dieser Rausch des Lesens, auch wieder hochgekommen.
Sie sagen, das war für Sie ein Roman, der Ihnen immer im Kopf geblieben ist. Eines der auffälligsten Merkmale, und das merkt man eigentlich gleich ab den ersten Seiten, ist der Ton des Erzählers, also diese ironische Distanz, mit der er das Kriegsgeschehen wiedergibt. Es gibt Sätze wie:
Er riss Warys Mantel und Feldbluse auf, Messingknöpfe flogen wie Popcorn.
An anderer Stelle treffen die ausgemergelten amerikanischen Kriegsgefangenen im Lager ein und dann steht da:
Die Tür wurde von innen aufgestoßen. Licht flog mit einer Geschwindigkeit von 300.000 Kilometern pro Sekunde aus dem Gefängnis. Heraus marschierten 50 Engländer mittleren Alters. Sie sangen Hail, Hail, the Gang's All Here, ein Verbrüderungslied aus einer komischen Oper von Gilbert und Sullivan. Diese fröhlichen Sänger mit den erhitzten Gesichtern gehörten zu den ersten englischsprachigen Gefangenen des Zweiten Weltkriegs. Nun sangen sie für die nahezu letzten.
Was war denn beim Übersetzen die große Herausforderung, diesen satirisch-ironischen Tonfall zu treffen?
Ja, auf jeden Fall. Man muss halt diesen besonderen Ton treffen, der irgendwie so zwischen diesem Fatalismus, satirischen Fatalismus und dem Komödiantischen sich bewegt. Man kann da, glaube ich, nicht ideologisch sein, dass man sagt, ich muss jetzt in der Stimme oder in der Sprache von 1969 das übersetzen. Gleichzeitig kann man natürlich das Ganze auch nicht so verflachen, dass man es auf die heutige Zeit einfach so umsetzt. Ne? Also es ist immer so eine Schwingung zwischen diesen beiden Polen, aber das ist natürlich auch der Reiz an der Sache.
Es gibt ja die Deutung, dass diese Zeitreisen, die Billy Pilgrim immer wieder unternimmt, dass das Flashbacks eines Kriegstraumas sind. Wie stehen Sie zu dieser psychologischen Lesart des Romans?
Ich glaube, man kann durchaus von einem posttraumatischen Syndrom sprechen oder Kriegstrauma. Die Geschichte wird erzählt als eine Zeitreise. Billy Pilgrim schlittert so durch die Zeit. Ein wilder Ritt, auch literarisch, weil es erklärt oder rechtfertigt, warum das Buch selbst springt. Es gibt ja viele Bücher, die nicht chronologisch erzählt sind, wo das aber nicht im Text selbst gerechtfertigt ist. Und man kann sich schon vorstellen, dass das alles in seiner Fantasie stattfindet, aber es reicht eigentlich, das einfach als konkrete Situation wahrzunehmen, als Leser einfach zu sehen, ah, da ist jemand, der springt einfach durch die Zeit und erzählt eine verrückte Lebensgeschichte.
Wenn es so eine zentrale Szene gibt, auf die das Buch immer wieder rekurriert, dann ist das die Bombardierung Dresdens durch die Alliierten 1945. Und da ist frappierend, dass Kurt Vonnegut die Zahl der Todesopfer falsch angibt. Er schreibt von 135.000 Toten. Das sind 6-mal mehr als die tatsächliche Zahl der Opfer. Er war dann später auch nicht bereit, diese Angabe in den späteren Auflagen zu korrigieren. Deswegen steht im Buch bis heute, durch die Bombardierung Dresdens seien mehr Menschen gestorben als durch die Atombombe auf Hiroshima. Haben Sie eine Erklärung dafür, weshalb der Autor so gehandelt hat?
Nein, nicht wirklich. Also es ist so, dass er sich damals auf ein Buch von David Irving bezog, der britische Historiker, der dann später zum Holocaust-Leugner wurde. Man kann sich durchaus vorstellen, dass er einfach das Ausmaß dieses Angriffs nicht schmälern wollte, indem er jetzt die Zahlen revidiert.
Ich möchte unbedingt noch auf das Nachwort zu sprechen kommen. Das Nachwort hat die deutsch-iranische Schriftstellerin Asal Dardan geschrieben. Was treibt einen Autor an, der Zeugenschaft ablegen möchte über die Grausamkeiten des Krieges und dennoch an seine Unvermeidbarkeit glaubt? Haben Sie beim Übersetzen eine Antwort auf diese Frage gefunden?
Ich verstehe das, was Vonnegut da gemacht hat. Das Buch ist von einem Fatalismus gekennzeichnet, einer Art Unausweichlichkeit des Krieges, die er beschreibt. Und ich glaube, dass Vonnegut selbst mit dieser Geschichte eben nicht fatalistisch ist. Ich glaube, dass er durchaus da einen Hoffnungsschimmer einbaut. Es ist eine sehr menschliche Geschichte von einem Kriegsopfer. Das schreibt man nicht, wenn sowieso alles egal ist. Aber im Text selbst, inhärent in der Geschichte, ist natürlich dieser Fatalismus.
Letzte Frage. In den USA ist Kurt Vonnegut dafür gefeiert worden, dass er den Elitarismus des europäischen Kunstromans, da denkt man an Marcel Proust, dass er das überwunden hat. Ganz anders in Europa. Bei uns erschien sein literarisches Werk vielen lange eher, ja, trivial. Wie schätzen Sie heute die Bedeutung von Slaughterhouse Five ein?
Es gab ja immer diesen Begriff der Kultur mit dem großen K, in dem zum Beispiel Science Fiction nicht vorkam. Vonnegut hat sich darüber hinweggesetzt, schon sehr früh, und hat sehr interessante, komplexe Romane geschrieben. Im amerikanischen Kontext war das nie so ein Thema, dass man Populärkultur und hohe Kultur so voneinander trennt.
Gregor Henz, der Übersetzer des Romans Schlachthof 5 oder Der Kinderfeldzug. Geschrieben hat ihn 1969 Kurt Vonnegut. Das Nachwort der Neuübersetzung stammt von Asal Dardan. Erschienen ist Schlachthof 5 bei Hoffmann und Campe. 256 Seiten kosten 24 €. Am Mikrofon verabschiedet sich Nora Karches.